Vielleicht ging es euch gerade so wie mir. Ich habe mich gerade so dem Himmel so nah gefühlt mit dem letzten Lied. Und jetzt hole ich euch radikal zurück auf die Erde. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Firma oder in einem Betrieb und ihr habt einen Chef. Und das ist ein lauter, cholerischer Typ, der sich durchsetzt und vor dem die meisten buckeln. Und dieser Chef baut Mist und ihr müsst es ausbaden. Ihr müsst Überstunden machen und ihr leidet gemeinsam als ganzes Team. Und dann sitzt ihr in so einer Teamsitzung und euer Frust und eure Wut pochen im Hals. Aber keiner hat den Mut zu sagen, was alle denken. Und dann kommt ein Kollege von euch, der spricht es aus. So ein Typ ist für mich Habakuk. Ist der Typ, der es ausspricht, was alle denken und was sich keiner traut und der kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir wissen eigentlich über Habakuk ziemlich wenig bis gar nichts. All das, was wir über seine Person wissen könnten, verschwindet völlig hinter dem, was er sagt. Und was er sagt, das ist ziemlich emotional. Habakuk ist auch ein etwas anderer Prophet. Normalerweise kennt man die Propheten so, die bekommen eine Botschaft von Gott und die geben sie dann an das Volk weiter. Bei Habakuk dreht sich das um. Habakuk hat quasi eine Botschaft vom Volk an Gott. Habakuk spricht eigentlich nur mit Gott. Und Habakuk ist wütend, er ist traurig, er ist verzweifelt und er schimpft mit Gott. Und das klingt ziemlich wenig lustig. Ich lese es euch vor. Habakuk 1. Habakuk 1 ab Vers 2. Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe? Du hörst aber nicht hin. Ich schreie zu dir Gewalt, doch du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend, ich füge zu, nur zu? Unterdrückung und Gewalt liegen vor mir. Es kam zu Zank und Streit ist ausgebrochen. Darum wird die Weisung kraftlos. Das Recht kommt nicht mehr ans Licht. Den Frevler kreisen die Gerechten ein. Denn Frevler kreisen die Gerechten ein. Darum werden verkehrte Urteile gesprochen. Auf Gott sauer sein, ihn anklagen, ihm Vorwürfe zu machen, das wisst ihr spätestens seit letzten Sonntag, ist völlig in Ordnung. Martin hat gesagt, das darf man, das ist erlaubt. Wahrscheinlich wisst ihr auch, wie gut das tut, wenn man jemanden hat, bei dem man so richtig die Gefühle rauslassen kann. So ungefiltert, weil man weiß, dass sein Gegenüber das aushält. Ich glaube auch deshalb fangen Menschen an, Seelsorge und Therapie zu lieben, wenn sie sich mal drauf eingelassen haben, weil man da einen Ort hat, wo man sich auskotzen darf und weiß, dass sein Gegenüber das aushält. Ich habe mal einen Brief von einer Schülerin bekommen und der begann mit, Herr Arndt, ich hasse Sie, aber das ist für Sie ja scheinbar okay. Und mir kam da tatsächlich riesig die Tränen. Ich habe mich richtig gefreut, weil genau das passiert ist, was ich mir immer hoffe. Dass es einen Ort gibt, wo man sein darf, wo man sagen darf, was man fühlt. Und es gibt einen, der es aushält. In dem Fall ich. Man kann nicht jedem seine Emotionen ungefiltert um die Ohren hauen. Das ist völlig klar. Das verletzt und manchmal sorgt es sogar für eine heftige Reaktion oder Antwort. Aber bei Gott geht genau das. Und wir wären ziemlich doof, wenn wir dieses Therapieangebot... Kannst du deinen Satz von vorhin nochmal wiederholen?
Ich weiß auch nicht, irgendwer spielt mir heute
einen Schwein. Ich habe keinen weggestellt. Alles gut. Also wir wären wirklich doof, wenn wir dieses Therapieangebot von Gott, dass uns jemand zuhört und aushält, was wir so mitbringen, nicht regelmäßig nutzen würden. Martin hat in der letzten Predigt ganz deutlich gesagt, man darf Gott auf die Anklagebank setzen. Man darf Gott fragen, warum, wieso, was soll der ganze Scheiß? Das Ding ist nämlich, das hat er auch gesagt, wenn ich bei jemandem emotional werde, dann trete ich mit diesem jemanden in Beziehung. Es gibt aber einen kleinen Unterschied zwischen Schimpfen und Schimpfen oder zwischen Meckern und Meckern. Und ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Es kann sein, ich trinke mit einem Kumpel abends in irgendeiner Kneipe ein Bier und ich rege mich tierisch über das politische Versagen unserer Regierung auf und erkläre lang und breit, wie man den Krieg in der Ukraine beenden könnte. Die Menschen am Nachbartisch stimmen mir vielleicht sogar zu. Und am nächsten Morgen habe ich einen Kater und vergessen, dass es überhaupt Krieg gibt. Oder ihr müsst jetzt für euch das Passende einsetzen, vielleicht euer Mitbewohner, euer Freund, ein erwachsener Sohn, deine Frau, vergessen einen gemeinsamen Abend und laden stattdessen die nervigsten Menschen ein, die ihr kennt. Ihr haltet das aus, macht gute Miene und am nächsten Frühstückstisch entwickelt sich so ein handfester Streit, wer die Bedürfnisse von wem schon wie oft ignoriert hat und egoistisch sein eigenes Ding durchgezogen hat. Was ist der Unterschied? Das eine hat überhaupt keine Konsequenzen für mich und schon gar nicht für Menschen in der Ukraine oder in Russland. Vielleicht, wenn mir jemand am Nachbartisch widerspricht, aber selbst das habe ich am nächsten Morgen vermutlich verdrängt. Der Streit mit meiner Frau hat auf jeden Fall direkte Konsequenzen. Und da kann ich nicht einmal kurz schlafen gehen und dann ist alles wieder gut. Da wird richtig reagiert. Wenn ich in Beziehung stehe, dann haben meine Emotionen, die ich von mir gebe, auch Folgen. Und das ist auch gut so, weil wenn es weitergeht, ist immer besser als Stillstand. Wenn es einem richtig schlecht geht, dann will niemand ernsthaft, dass das so bleibt. Und Gott reagiert auch, wenn wir uns bei ihm auskotzen. Wenn wir ihm persönlich sagen, was uns wütend oder traurig oder verzweifelt macht. Vielleicht anders, als wir es uns erhoffen. Jetzt gehen wir zurück zu Habakuk und schauen uns mal an, wie Gott bei Habakuk reagiert. Habakuk 1, 5 bis 11. Seht auf die Völker, schaut hin, staunt und erstarrt. Denn noch zu euren Lebzeiten werde ich ganz bestimmt handeln. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man davon erzählt. Das gefällt mir, das gefiel Habakuk bestimmt auch. Dann kommt es aber ein bisschen merkwürdig. Denn ich bringe die Babylonier in Stellung. Ein unerbittliches und schnelles Volk. Es wird in die äußersten Ecken der Erde vordringen. Dort wird es Wohnungen in Besitz nehmen, die ihm nicht gehören. Die Babylonier sind schrecklich und furchterregend. Sie bestimmen selbst, was recht ist. Ihre Pferde sind schneller als Leoparden, sie sind angriffslustiger als Steppenwölfe. Ihre Reiter stürmen herbei, sie kommen aus der Ferne, sie fliegen wie Adler, stürzen herbei, um zu fressen. Sie alle kommen, um Gewalt auszuüben. Entschlossen schauen ihre Gesichter nach vorn. Sie sammeln Gefangene wie Sand. Sie verspotten Könige, Herrscher sind ein Scherz für sie. Über jede Festung machen sie sich lustig, schütten Erde auf und nehmen sie ein. Dann brausen sie davon wie der Wind, ziehen vorüber und jagen weiter. Sie machen ihre Kraft zu ihrem Gott. Hä? Also, ich weiß nicht, wie man da adäquat drauf reagieren kann, wenn man so eine Antwort bekommt. Gott sagt eigentlich nichts anderes als, ich habe dir zugehört, ich werde auch was machen, aber es wird schlimmer. Und wenn ihr ehrlich seid, kommt euch das vielleicht sogar bekannt vor. Ich habe Dinge in meinem Leben, die werfen mich immer wieder aus der Bahn. Dann habe ich Angst, ich fühle mich klein oder unwichtig, dann will ich alles hinschmeißen, was ich mache oder was mich ausmacht. Und wenn ich ehrlich bin, dann kommen diese Gedanken in regelmäßigen Abständen wieder. Sie kommen immer wieder. Oder Martin hat letzte Woche über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien gesprochen. Und ich habe den Eindruck, die Nachrichten sind nicht wesentlich besser geworden. Also ist immer noch alles einsturzgefährdet und jetzt gibt es eine aktuelle Seuchengefahr. Ein guter Bekannter von mir hat vor kurzem sein Baby wegen eines Genfehlers beerdigen müssen. Und eine Woche später habe ich irgendwie gehört, dass jemand anderes, den ich kenne, bei dem ist ein Teenie, hat auch einen Genfehler, der dafür sorgt, dass das irgendwie erblindet in wenigen Wochen. Ich habe mehrere Freunde, die unter Suizidgedanken oder Versuchen leiden. Und ich bin dankbar, dass sie noch leben. Aber eigentlich erwarte ich von Gott, dass er sie heilt. Und nicht, dass ich zusehen müssen, wie sie depressiver werden. Ich kenne Menschen, die haben Krebs und er scheint weg zu sein und dann kommt er wieder, dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und irgendwann sterben sie. Ich habe den Eindruck, dass etwas Schlimmes passiert und wir schreien Gott an und sagen, was soll das? Und es wird nicht besser, sondern schlimmer. Das ist uns eigentlich vertraut. Das kommt vor, öfter als mir lieb ist. Und ich finde die Geschichte in Habakuk so krass, weil Gott ja eigentlich allmächtig ist und nicht nur zusieht, was da gerade alles Schlimmes passiert, sondern es scheinbar bewusst verschlimmert. Und nicht, indem er irgendwie eine Naturkatastrophe nimmt oder eine Sinnflut oder so, sondern er nimmt ein brutales heidnisches Volk, um das Problem zu lösen. Das Leid der damaligen Welt und Judas ist schlimm und es soll noch schlimmer werden. Das kommt mir bekannt vor. Und wenn mich jemand in einer Situation, in der es ihm wirklich dreckig geht, fragt, Tobi, warum ist das so? Dann kann ich da nicht richtig drauf antworten. Dann geht's mir eigentlich wie Habakuk, dann bin ich ziemlich unzufrieden mit Gottes Handeln. Und ich merke auch so, mit allen frommen Sprüchen, mit allen Bibelzitaten, die ich so kenne, komme ich irgendwie an der Stelle nicht weiter. Irgendwie fehlt da was. Und Habakuk reagiert auch auf Gottes genialen Plan. Und das lese ich euch mal vor. Ein Hoch auf Habakuks Ehrlichkeit. Bist du nicht von Anfang an der Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie eingesetzt, um zu richten. Mein Fels, du hast sie dazu bestimmt, zu strafen. Deine Augen sind zu rein, um Böses anzuschauen. Du kannst dem Elend doch nicht zusehen. Warum siehst du denen zu, die Unrecht begehen? Schweigst du, wenn ein Frevler den verschlingt, der gerechter ist als er? Du hast den Menschen gemacht wie die Fische im Meer, wie die Kriechtiere, über die niemand herrscht. Er hat sie alle mit der Angel heraufgeholt. Er wird sie in seinem Netz fangen und in seinem Wurfnetz sammeln. Und darüber wird er sich freuen und jubeln. Darum wird er sogar Opfer für sein Netz darbringen und Räucheropfer für sein Wurfnetz verbrennen. Denn durch sie macht er fette Beute und sein Essen ist üppig. Leert er nicht ständig sein Netz aus, um so ohne Erbarmen Völker zu töten? Auf meiner Festung will ich Wache halten und meinem Posten will ich bleiben. Ich will wachsam bleiben, um zu sehen, was Gott durch mich reden wird. Welche Antwort werde ich auf meinen Vorwurf erhalten? Habakuk ist richtig unzufrieden. Was Habakuk da sagt, ist nichts anderes als, warum siehst du denen zu, die Unrecht begehen? Schweigst du wirklich dazu? Das kann doch eigentlich nicht dein Ernst sein. Und dann hält er Gott vor, diese Geschichte mit dem Wurfnetz, wen er da beauftragt und wie schlimm dieses Volk eigentlich ist. Wie brutal, egoistisch und selbstverliebt sie handeln. Wie sehr sie sich am Leid von anderen freuen. Und eigentlich sagt er nichts anderes, und diese Menschen lässt du deine Drecksarbeit machen? Gott, ehrlich, das ist dein Plan? Es ist ein bisschen wie, wenn die katholische Kirche irgendwo in Italien Schwierigkeiten mit dem Bürgermeister einer Kleinstadt hat und sagt, ach komm, dann lassen wir mal die Mafia für uns regeln. Ich glaube, so ähnlich ging es Habakuk, dass er sagt, also irgendwas stimmt hier nicht. Gott, dein Plan ist nicht gut. Habakuk kritisiert Gottes Plan und zwar ordentlich. Er sagt nicht nur so ganz fromm, Gott, ich verstehe dich nicht, aber dein Wille geschehe. Er hält ihm vor, wie schlecht er Gottes Plan findet. Und zwar strukturiert und klar. Er sagt ihm, was er wirklich schlecht findet daran. Und es gibt Christen, die zitieren in schwierigen Situationen gern die Bibel, wenn es jemandem schlecht geht. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei. Und die nehmen dann gerne so Verse wie, alle Dinge dienen uns zum Besten. Oder, trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles andere zufallen. Oder, bittet, so wird euch gegeben. Alles korrekte Bibelzitate. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich merke immer, irgendwas stimmt hier nicht. Man kann doch nicht auf Leid reagieren, indem man sagt, alles dient dir zum Besten. Es kann doch irgendwie nicht richtig sein. Wir spüren intuitiv, dass hier irgendwas nicht ganz passt. Das, was wir nämlich gerne glauben, wenn wir diese Bibelstellen benutzen und leider auch viel zu oft sagen und meinen, ist, Gott nimmt uns etwas nur, weil er etwas Besseres für uns bereithält. Daran habe ich selber ganz lange geglaubt. Hatte auch ganz spannende Auswirkungen. Mein Trauzeuge und ich, wir hatten das witzige Spiel, immer wenn aus einer großen Liebe nichts geworden ist, haben wir uns gesagt, ach, diese Frau sollte nicht unsere Frau werden, weil Gott eine bessere für uns bereithält. Das haben wir uns immer so mantraartig bei jedem Mal verliebt sein immer wieder gesagt. Und vielleicht ist das witzig, so im Nachgang. Damals fand ich das weniger witzig, es war eher traumatisch. Und wenn man das auf andere Situationen überträgt, merkt man aber, das kann nicht so ganz stimmen. Hiob zum Beispiel, der hat alles bis auf seine Frau verloren. Und er bekam ein neues Haus, Schafe, Rinder und neue Angestellte. Und da kann man sagen, ja, das geht klar, das erlebt der ein oder andere Selbstständige auch, dass da mal ein bisschen kommen und ein bisschen gehen ist und am Ende klappt es halt wieder. Solche Geschichten kennt man. Aber er hat auch alle seine Kinder verloren und nachher neue bekommen. Und ich habe schon mal sowas Verrücktes gehört wie, Hiob wurde ja auch für seine Kinder von Gott entschädigt. Vielleicht waren das ja gar nicht so tolle Kinder. Glaubt ihr wirklich, Hiob hat das Gefühl gehabt, als ob der von Gott entschädigt worden ist? Vielleicht hatte er ja ganz zickige, geldgierige Kinder und Gott hat sie ihm vom Leib gehalten und ihm jetzt ganz neue, wunderbare geschenkt? Erzählt mal jemand, der gerade ein Kind verloren hat, dass er als Ausgleich ein anderes bekommt. Wenn ihr euch das traut, dann weiß ich nicht, ob ich Respekt haben soll oder wir ein ernstes Gespräch führen müssen. Oder wenn etwas Schlimmes passiert ist, könnt ihr nicht einfach sagen, ja, das passiert, weil sonst was viel Schlimmeres passiert wäre. Das ist nicht taktlos oder unhöflich, das ist brutal. Und ich glaube, dass es nicht wahr ist. Wenn wir etwas oder jemanden verlieren, dann nicht, weil Gott diesen geliebten Menschen oder das, was uns fehlt, durch etwas Besseres ersetzen will. Das ist nicht gemeint und das steht so auch nirgends in der Bibel. Er hat was anderes gesagt. Und deshalb ist es gut, sich einen Bibelvers, bevor man ihn zitiert, genau anzuschauen. Und ich lese ihn euch vor, Römer 8, 28 und 29. Römer 8, 28 und 29. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Die hat er schon im Vorhinein ausgewählt. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. In diesen Versen steht, was mit dem Guten oder Luther sagt, mit dem Besten gemeint ist. Nämlich, ich zitiere, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Das Beste ist nie, dass uns etwas genommen wird. Ein krankes Kind, dein Mann, deine Freundin, die ins Ausland zog, ein Unfall, der dich vielleicht ohne Auto zurückließ, deine kranken Eltern, der Krebs, die Depression, Suizidgedanken, Krieg. All das Schlechte ist nicht das Beste, was uns passieren kann. Das ist nicht das Beste. Das Beste ist, dass wir im Schmerz Gott begegnen und Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet werden. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Nicht der Schmerz, nicht der Leid, nicht das Leid, nicht das, was uns genommen wird. John Mark Comer hat gesagt, unsere schmerzerfüllten Tage sind die Bausteine unseres Charakters, unser Schmelztiegel der Christusähnlichkeit. Ich lese es nochmal vor, weil es steckt für mich so viel drin. Unsere schmerzerfüllten Tage sind die Bausteine unseres Charakters, unser Schmelztiegel der Christusähnlichkeit. Oder Jakobus formuliert es noch viel krasser. Er sagt, freut euch, wenn ihr in Anfechtung geratet. Nicht, weil es wunderbar ist, diesem Schmerz und dem Leid ausgesetzt zu sein. Es ist schrecklich. Und all das Schmerz und das Leid werden nicht blumig und schön, nur weil wir Christen sind. Jeder, der euch sowas erzählt, erzählt Quatsch. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber wir begegnen Gott im Schmerz anders als ohne den Schmerz. Wir begegnen Gott im Schmerz anders als ohne den Schmerz. Und das merkt man sogar in Habakuks harter und schmerzerfüllter Kritik an Gott. Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann sieht man, dass sie immer noch Freunde sind. Dass sein Respekt und seine Liebe für Gott nicht verschwunden sind. Er spricht Gott an und sagt, Herr, mein Gott, Heiliger und mein Fels. Ich habe den Eindruck, er kritisiert ihn hart und liebt ihn trotzdem. Schmerz ist nicht gut, Schmerz ist schrecklich. Aber in ihm können wir Gott begegnen. Ich sage selber oft, und ich habe es auch schon häufiger gehört, Jesus versteht uns, weil er hier auf der Erde gelebt hat. Weil er alles einmal durchgelebt hat, weiß er, wie ich mich fühle. Ich will das mal umdrehen. Wenn wir leiden, wenn es uns nicht gut geht, wenn Menschen sterben, die uns wichtig sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir uns unserer eigenen Menschlichkeit, unseren Fehlern und unserem Versagen bewusst werden oder wenn die Welt gefühlt zusammenbricht, dann fühlen wir auch mit, was Jesus erlebt hat am Kreuz. Den größten Schmerz der ganzen Erdgeschichte, als er für das Versagen der ganzen Welt starb. Das kann heute beim Abendmahl passieren. Wir feiern heute Abendmahl. Wenn ihr die Dinge, die euch Schmerzen bereiten, die Dinge, die euch stören, die ihr schmerzlich vermisst, euer eigenes Versagen vielleicht, eure Menschlichkeit, eure Krankheit, wenn ihr die zu Gott bringt, seid ihr auch mit Jesus, der am Kreuz starb, verbunden. Paulus ist dieser Gedanke, also durch Leid und Schmerz nachempfinden, was Jesus empfunden hat und mit ihm Verbindung haben, total bewusst. Deshalb sagt er in Kolosser 1,24, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an dem Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Es klingt total krass. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an dem Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Im Schmerz fühlen wir Gott. Dann, wenn er weit weg scheint, wenn wir ihn anschreien, dann können wir merken, dass da jemand ist, der das aushält. C.S. Lewis schreibt in Dienstanweisung an einen Unterteufel, großartiges Buch, solltet ihr lesen, kann man nicht schnell durchlesen, ist aber großartig. Die Gegenwart ist der Punkt, an dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Die Gegenwart ist der Punkt, an dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Oder Frank Laubach hat gesagt, jedes Jetzt ist eine Ewigkeit, wenn es voller Gott ist. Wenn ich im Hier und Jetzt Gott anschreie, ihm Vorwürfe mache, mich beschwere, Gedanken der Verzweiflung richtig zulasse und ausspreche, dann berührt mich die Ewigkeit. Und ich kann das auch verhindern. Ich kann den Schmerz wegschieben und verdrängen, mit so schönen Worten wie, alles wird schon wieder gut werden, hat bisher immer geklappt, Gott hat einen Plan für mich. Oder unter Christen auch ganz beliebt, so ganz schnell in die Ewigkeit abdriften, so am Ende wird alles gut, im Himmel ist alles erledigt. So. Ich glaube, wenn wir das zu schnell machen, den Schmerz wegdrücken, nicht zulassen, dann verpassen wir genau das, die Berührung von Gott im Hier und Jetzt. Wenn wir Schmerzen erleben, dann sollten wir das nicht wegtheologisieren und wegreden, wegschieben, sondern unsere Emotionen mit Gott teilen, so wie wir sie empfinden. Und auch darauf reagiert Gott. Er reagiert bei Habakuk. Gott antwortet auf Habakuks harte Kritik und ich bin davon überzeugt, dass er auch heute noch antwortet, dir ganz persönlich. Und ich finde, in der Antwort von Gott bei Habakuk wird deutlich, was für ein unglaublich einfühlsamer, behutsamer und professioneller Therapeut er doch ist. Ich lese es euch vor. Habakuk 2. Der Herr antwortete, schreib die Vision auf. Schreib sie deutlich auf Tafeln, damit man es gut lesen kann. Denn es ist eine Vision, die erst zu einer bestimmten Zeit eintreffen wird. Sie strebt dem Ende entgegen und sie lügt nicht. Wenn sich das verzögert, was sie ankündigt, dann warte darauf. Denn es wird ganz bestimmt kommen, man kann es nicht aufhalten. Derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe. Ein Gerechter aber wird durch seine Treue leben. Doch ein Gewalttäter, Räuber oder überheblicher Mensch wird sein Ziel nicht erreichen. Er reißt seinen Rachen so weit auf wie die Unterwelt. Er ist wieder tot, er bekommt nicht genug. Alle Völker hat er bei sich gesammelt. Er hat sie alle um sich versammelt. Gott ist ziemlich unglaublich. Und ich versuche mal ein bisschen in heutige Worte zu übersetzen, was er da sagt. Ich werde handeln. Es wird besser werden. Ich bin gerecht und ich habe dich nicht vergessen. Ich höre dir zu, sogar ganz genau. Ich gehe auf das ein, was du mir in den Kopf wirfst. Ich kann es verstehen. Ich werde mich um die kümmern, die quälen und ungerecht sind, und ich werde für Ordnung sorgen, verlass dich drauf. Aber ich habe auch Zeit. Ich eile nicht. Das wäre nicht gut. Ich bin langsam. So langsam, dass du mitkommen kannst. Du musst schon warten. Aber genau das ist gut für dich. Du musst schon warten. Aber genau das ist gut für dich. Gott gibt Habakuk eine Vision. Er sieht klarer. Und ich muss gestehen, immer wenn ich so eine Phase habe, wo mir so Gedanken kommen wie, ich werde nicht gesehen, ich werde ungerecht behandelt, mir wächst alles über den Kopf, ich kann das nicht mehr. Und dann wieder ein bisschen Ruhe finde, dann merke ich, ich sehe klarer als vorher. Ich werde dankbarer. Mir fallen Dinge auf, die schon immer da waren, die mir aber irgendwie völlig entgangen sind. Ich sehe manchmal Menschen mit neuen Augen. Ich sehe sie gnädiger, liebevoller, bedeutsamer. Ich sehe Gott mit neuen Augen und ich sehe mich selbst mit neuen Augen. Schmerz ist und bleibt scheiße. Und ich freue mich auf die Zeit, die Gott uns bei sich verspricht, wenn das alles vorbei ist. Aber Schmerz ist auch das, wo wir Jesus am nächsten sind. Die schönsten Lieder, die tiefsten Texte, die grandiosesten Bücher, die hoffnungsvollsten Worte, fast alle im oder mit Leid, Schmerz oder Gegenwind entstanden. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Gott begegnet uns im Schmerz, anders als wir wollen, träumen oder wünschen. Und ja, er schaut zu. Aber, das ist ganz wichtig, er schaut nicht weg, weil er es aushalten kann. Ich kann das Warum, Wieso, Weshalb nie wirklich zufriedenstellend beantworten. Wenn Dinge passieren, kann ich das nicht. Aber ich merke, wenn ich Gott mitnehme, komme ich ihm nah, sehr nah. Und das ist schön. Gottes Antwort an Habakuk erinnert mich ziemlich an Dietrich Bonhoeffers von Guten Mächten, Wunderbar geborgen. Es ist ein Text, der im Leid entstanden ist und Generation für Generation tröstet und der irgendwie zeigt, ich verstehe Gott nicht. Ich darf auch mit ihm schimpfen und wenn ihr aufmerksam zuhört, dann entdeckt ihr vielleicht so einen Funken Wut zwischen den Zeilen oder mindestens Unverständnis. Und Gott reagiert und ich warte. Ich warte darauf, dass er hält, was er verspricht. Und genau dabei werde ich getröstet. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwerer Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns eigentlich geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn, dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen, dein Licht scheint auch in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und auch am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.